Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Hallo und guten Abend. Diese Sendung heißt ja auch die Show mit Internet und so. Und die wichtigste Meldung hat mich jetzt erst ganz zum Schluss erreicht, nämlich, dass angeblich in Deutschland die Behörden 37 Millionen Mails mitgelesen haben sollen im vergangenen Jahr, weil da so Wörter wie Bombe drinstehen. Also wenn ihr jetzt eine Mail über die Sendung schreibt, worin steht, der Typ hat am Anfang der Sendung Bombe gesagt, dann liest die irgendjemand. Und ich habe mich so gefragt, 37 Millionen, das ist eine ganze Menge. Könnten die sich nicht einfach um den Spam kümmern? Das wäre doch viel sinnvoller, als Bombenmails zu lesen. Na egal, den Rest klären wir heute hier im Verlauf der Sendung, zu der ich euch recht herzlich willkommen heiße und bei der es heute wieder einmal um Netzaktivismus gehen soll. In ganz verschiedenen Ausprägungen, zum Beispiel werden wir heute etwas von jemand erfahren, der in Mexiko war und dort mal beobachtet hat, wie sich das verhält mit den Leuten, die über die Drogenkartelle bloggen. Aber es wird natürlich auch um den Netzaktivismus hier in Deutschland gehen. Da ist nämlich in der letzten Woche eine Diskussion losgetreten worden, ob wir da professionelleres Vorgehen brauchen, also was auch immer das bedeutet. Und ob das wirklich notwendig ist, das klären wir heute im Interview hier in der Sendung. Und was auch mit Netzaktivismus eng verbunden wurde in der Vergangenheit, ist die Diskussion um den Bundespräsidenten. Und da ist ja jetzt der Herr Gauck nominiert worden und im Netz haben viele geschrieben, das geht doch gar nicht. Und dann über diese Kritik und Diskussion gibt es auch wiederum eine weitere Diskussion, die wir heute hier in aller Ausführlichkeit erklären und einordnen werden. Natürlich gibt es noch viel mehr, ein paar kleine Links, ein bisschen Musik aus dem Netz, bevor wir mit dem allen anfangen. Aber Netz Musik. Und die erste kommt heute aus Frankreich, eher selten hier vertreten und hat gleich einen ganz neuen Style erfunden, der mich, wenn ihr den Namen gleich hört, euch vielleicht auch ein bisschen an die Ohrboten erinnert. Die haben ihre Musik irgendwann mal Jip-Hop genannt. Jetzt nennt der französische Musiker Tribuman seine Musik Raga-E-Hop-Style. Also auch so ein bisschen selbst ausgedacht. Klingt aber immerhin besser und griffiger als Reggae mit ein bisschen Dubstep, Elektro und Trip-Hop, was als Name vielleicht ein bisschen doof wäre. Egal, wie ihr es nennen wollt, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Die Platte heißt Libre Comme L'Air und einen Song hören wir jetzt hier raus, den hat Tribuman aber nicht allein gemacht, sondern zusammen mit MC Criquet und Gab da Electric Bastard und Beat at the Mods heißt der Track, ihr könnt ihn hier hören und den Link gibt's natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Okay, yeah,
c'est Gab da Electric Bastard, MC Criquet et Tribuman sur la même instrumentale Raga Hip Hop Style.
Oh oh oh, yeah,
tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne, si c'est du look que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Criquet, Gab et Tribuman, article, voyez les consonnes pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne. Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne, si c'est du look que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Criquet, Gab et Tribuman, article, voyez les consonnes pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne.
On pose le la délicatement comme Kabla, et quand on touche la bonne vibe, c'est cri attrape là. On n'est pas à se plaindre, plutôt pied dans le plat. C'est avec finesse que le beat met dans tous ses éclats. On arrondit les coins car groove et contrat, mais tu trouveras pas de guimauve dans tes constats, car nous sommes fat quand il faut et pas à tout va. De nos rimes, nos flots, nous sommes les avocats. Rien ne sert de crier dans le vide, faut que tu te calmes, pas que t'essayes d'allumer ta tige en mode napalm, car partir à point mais ne pas s'enflammer, c'est une technique pour ne jamais dire jamais.
Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne, si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu claques sonne. Trick et gaffe et tribume un article, voyez les consonnes pour les champions et les championnes que personne ne souffre.
C'est juste un beat, lève-toi vite et kick, mets ta vitamine. Tribu, cric et gap, c'est ça l'équipe, c'est de la vitamine. C'est de la rime facile qui révolutionne pas la terre. Profite des derniers rayons de soleil avant 7 mois d'hiver. On veut mettre dans nos sons un peu de gaieté et de lumière, accompagné de nos sauces, d'un petit pet et d'une pinte de bière. On a besoin d'espoir en ces temps de fada. Spéciale dédicace aux jeunes mères et aux potos fraîchement papa. On vendra pas notre âme, mais je te cache pas qu'on a vraiment la dalle. On fait ça pour le kiff, on taffe le rap en attendant notre âme. En attendant notre heure, on se fait plaisir. Et quand ça sent trop la merde, Mike, on ramène le flow fébraise.
Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu claques sonne. Cric et gaffe et tribu, man, article, voyez les consonnes pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne. Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu claques sonne. Cric et gaffe et tribu, man, article, voyez les consonnes pour les champions et les champions. Tout est une question de façon de poser. Un flow lourd ou à l'opposé. Speed et léger qui te laisse pas le temps de te reposer. Toujours disposé à transposer ma pensée. Jamais blasée sur une instru imposée ou proposée. Hardcore ou jazzé, j'aime superposer. La lenteur sur la rapidité exposée. Une idée composée, se laisser guider, pas déposer. Raga peur, prête à déphaser. Parfois se croiser, varier le poids des mots sur le papier. Vire le stylo, c'est tant qu'il osait. Gab, da, éclectique, bâtard, cricket, tribuman. Raga, hip hop, plusieurs styles en mode pyromane. On traverse les douanes des genres comme Damien. Et si t'es fan, c'est à l'ancienne dans ton Walkman. C'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Cricket, gab, et tribuman, article, voyez les consonnes. Pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne. Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Cricket, gab, et tribuman, article, voyez les consonnes. Pour les champions et les champions que personne ne soupçonne.
Éclectique bastard, A.K.A. Gab, Cricket.
Trackback.fritz.de ist die Adresse zum Blog zu dieser Sendung und da könnt ihr diesen Track, der aus der Rubrik Rugga A-Hop Style kommt, gerne, gerne runterladen, ganz umsonst.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die so weit rumgereicht wurden, dass wir denken, ihr solltet die vielleicht auch mal gesehen haben. Es ging jetzt repräsentiert von Wenschlegel unter anderem um die schlimmste Blog-Redaktion in Deutschland, um Arbeitsbedingungen in einem Hardwarehersteller in China und um eine seltsame Stimme, die gegen die GEMA wettert.
Dass Musikvideos bei YouTube wegen der GEMA gesperrt werden, sind wir mittlerweile leider gewohnt. Genauso wie die Klagen darüber. Mittlerweile schimpfen nicht nur User, sondern auch die Musikindustrie. In einem Interview mit der Welt beschwerte sich Edgar Berger, der Chef von Sony Music. Er gibt der GEMA die Alleinschuld daran, dass auf YouTube keine Musikvideos zu sehen sind und hofft auf Einsicht zwecks ökonomischer Notwendigkeit. Berger selbst wünscht sich auf jeden Fall, dass wir das auch bald in Deutschland dürfen. Wir geben die Hoffnung nicht auf. In der letzten Zeit gab es immer wieder Schlagzeilen über die Fabriken in China, die unter anderem die Apple-Geräte produzieren. Der Sender ABC hat jetzt eine ausführliche Reportage mit einer solchen Fabrik beim Hersteller Foxconn gedreht. Laut einem Macworld-Artikel zeigt die Reportage, dass in China viele Leute froh sind, einen 12-Stunden-Knochenjob bei niedriger Bezahlung machen zu dürfen. Bleibt nur die Frage zu klären, ob das an den wundervollen Foxconn-Fabriken liegt oder ob die Arbeitsbedingungen in China anderswo noch viel schlimmer sind. Im deutschen Twitter-Wald ging es in der vergangenen Woche vielfach um einen einzelnen Blogger, Fefe. Der hatte nämlich den Piraten mehrfach vorgeworfen, bei der Nominierung des neuen Bundespräsidenten total versagt zu haben und lässt auch sonst kein gutes Haar an der Partei. Jetzt ist ein Enthüllungsbericht aufgetaucht, der zeigt, was hinter Fefes Blog steckt. Ein vollgepferchtes Großraumbüro, in dem arme Redakteure schuften müssen. Wer nicht spurt, bekommt schlimme Strafarbeiten aufgebrummt und muss Löschdiskussionen bei der Wikipedia verfolgen oder Fehler in alten Windows-Versionen suchen. Kein leichtes Leben, aber vielleicht ist der Bericht auch nur ein Hinweis darauf, wie viel verschwendete Energie die Diskussion um einen einzelnen Blogger ist. Für die Intendanz von ARD und ZDF gibt es derzeit im Netz eher wenig Verständnis. Während letzte Woche die Befürwortung des ACTA-Abkommens für Verwunderung sorgte, war es in dieser Woche eine Erklärung, die Stefan Niggemeier in seinem Blog als vorauseilende Selbstverstümmelung bezeichnete. Die Erklärung solle dafür sorgen, dass sich ARD und ZDF in ihren Internetauftritten auf Audio- und Videoinhalte konzentrieren. Die Zeitungen dagegen online nur Texte und Fotos bieten. Egal ob ARD und ZDF diese Erklärung ernst nehmen oder nur als Lippenbekenntnis sehen, laut Niggemeier wird dadurch die Position der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten grundlegend geschwächt. Noch immer fällt es vielen Usern schwer, genau zu beschreiben, was das Internet eigentlich für ihr Leben bedeutet. Der Artikel Wir, die Netzkinder, versucht sich an einer weiteren Erklärung, die von vielen Menschen mit Zustimmung aufgenommen wird. Wichtigster Unterschied zwischen Netzkindern und den restlichen Menschen ist nach Worten des Autors Piotr Czerski folgender. Wir surfen nicht im Internet und das Internet ist für uns kein Ort und kein virtueller Raum. Für uns ist das Internet keine externe Erweiterung unserer Wirklichkeit, sondern ein Teil von ihr. Eine unsichtbare, aber jederzeit präsente Schicht, die mit der körperlichen Umgebung verflochten ist. Diese Verflechtung wird mit Hilfe eines Google-Produktes demnächst vielleicht noch enger. Der Konzern hat eine Brille angekündigt, die gleichzeitig ein Datenbildschirm sein soll. Wenn ihr die Brille aufhabt, kann die automatisch orten, wo ihr seid und blendet euch passende Zusatzfunktionen direkt ins Blickfeld ein. Erscheinen soll das Teil Ende des Jahres und so teuer sein wie ein Smartphone. Nerds werden davon begeistert sein, Hipster eher weniger, denn angeblich soll das Teil eher klobig und schwer sein.
Naja, das ist ja aber, naja, vielleicht doch. Also vielleicht könnt ihr euch auch eine eigene Meinung bilden. Trackback.fritz.de. Mit Markus Richter, der schon immer mal wissen wollte, wer das eigentlich ist. Guten Abend. Wenn ihr herausgefordert werdet zu sagen, wer oder was genau ist eigentlich Anonymous, dann wird euch wahrscheinlich nicht viel mehr einfallen, außer ja irgendwie Guy Fawkes Masken, irgendwie Internet, irgendwie auch Freiheit und irgendwie auch Hacker. Und mehr Gemeinsamkeiten, die wirklich für alle Anons gelten, gibt's ja nicht. Und möglicherweise ist das auch schon zu viel gesagt. Aber sie machen immer wieder Schlagzeilen. Zuletzt haben sie dem FBI in den USA vorgemacht, wie sie einfach in deren Kommunikation einsteigen können, haben dann ein paar E-Mails veröffentlicht und viele Leute interessiert, wer ist denn das eigentlich? Was machen die? Wo kommen die her? Aber die wenigsten haben die Zeit, die Geduld und möglicherweise auch das Geld, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Jetzt haben sich drei Autoren, nämlich vom Spiegel, Ole Reismann, Christian Stöcker und Konrad Lischka, aufgemacht, um herauszufinden, wer hinter der Maske steckt. Ihr Buch zum besseren Verständnis heißt We Are Anonymous. Es ist diese Woche erschienen und unsere Fritz-Reporterin Therese Sickert hat es schon mal gelesen.
Alles begann in dem geheimen anarchischen Forum 4chan.org/B. Hier werden vor allen Dingen böswillige, schockierende Bilder und Videos verbreitet. Die illegalen Inhalte im Forum häufen sich und der Betreiber verbannt 2006 massenhaft Nutzer von 4chan. Dies ist die Geburtsstunde von Anonymous. Gemeinsam mit den Verbannten startet die Rebellion gegen die Internetzensur. Angefangen mit Hacks in Online-Spielen und privaten MySpace-Accounts, splittet sich Anonymous immer weiter auf und einige der Anons werden politisch.
Ich glaube, es ist an der Zeit, Großes zu tun. Den Leuten muss klar werden, dass man sich mit uns nicht anlegt. Ich spreche davon, die offizielle Scientology-Webseite zu hacken oder auszuschalten. Es ist an der Zeit, dass wir mit unseren Ressourcen etwas anstellen, was wir für richtig halten. Sprecht euch ab, findet einen besseren Ort für die Planungen und dann tut das, was getan werden muss.
Solche Anonymous-Zitate ziehen sich durch das gesamte Buch. Obwohl es ein Sachbuch ist, liest es sich streckenweise wie ein Kriminalroman. Sehr umfangreich beleuchten die Autoren Anonymous-Aktionen wie die Hacks der Scientology-Sekte oder die Unterstützung der Enthüllungsplattform WikiLeaks und deren teils politischen Ursachen, aber auch die anhaltenden Netzblödeleien. Wer hofft, durch dieses Buch die Menschen hinter Anonymous kennenzulernen, wird enttäuscht. Zu diffus sind die Splittergruppen und deren Überzeugung, was gleichzeitig die Legende um Anonymous befeuert. Ein lohnenswertes Buch für alle, die sich für dunkle Parallelwelten interessieren, egal ob online oder offline.
Und wenn ihr euch dafür interessiert, weiter, We Are Anonymous heißt das Buch für über die Geschichte von Anonymous. Wenn ihr keine Ahnung von Hacken oder Computerzeugs habt, müsst ihr keine Angst haben. Es ist nämlich trotzdem leicht verständlich. Also eine empfehlenswerte Lektüre. Wir hatten heute in der Woche auch einen der Autoren hier, nämlich Ole Reismann. Und alles in allem war es ein sehr interessantes, aber auch sehr langes Interview mit Ole Reismann, das Chris Guse von Fritz mit ihm geführt hat. Und deswegen ist das wieder einer der Momente, wo es sich lohnt, den Podcast zu dieser Sendung zu hören. Dort gibt es nämlich das ausführliche Interview mit Ole Reismann an dieser Stelle.
Subkultur. Das ist zum Beispiel der Jugendclub mit den Punks, die ganz schlimme Wörter benutzen und sich daneben benehmen. Aber genau dort entsteht dann auch die Musik und Kultur, die Jahre später alle toll finden. Und Subkultur gibt's natürlich auch im Netz. Also Seiten, wo all das passiert, was eure Eltern euch verbieten, was sie schädlich finden. Und in dieser Subkultur des Netzes ist etwas entstanden, unter anderem, das mit dem Begriff Anonymous zusammengefasst wird. Drei Spiegelautoren haben über diese Idee oder diese Gruppe, Fragezeichen, ein Buch geschrieben. We are Anonymous. Wer sind sie? Was sie antreibt und was sie wollen. Ole Reismann ist einer dieser Autoren. Schönen guten Tag, Ole.
Guten Tag, hallo.
Wie findet man denn überhaupt jemanden, denn ihr habt euch ja getroffen mit Menschen von Anonymous. Wie findet man Menschen, die eigentlich anonym im Netz unterwegs sind?
Die hängen in Chaträumen rum. Es gibt diese Foren, viele verschiedene davon, wo ganz viel Zeug passiert. Und wenn es dann aber so richtig konkret wird, dann finden sich da meistens versteckte Hinweise oder auch ganz offene Hinweise auf Chaträume und Chatserver. Und da kann man sich einklinken und da kann man dann zuhören. Dann kann man auch mal jemanden anschreiben, kann auch in die Runde schreiben, wer man ist und sagen, sagen, dass man sich doch mal näher austauschen möchte. Und in vielen Fällen wird man dann verarscht oder ausgelacht oder nach Hause geschickt. Und manchmal trifft man aber auch auf Leute, die tatsächlich dann das Bedürfnis haben, mal zu erklären, worum es da geht und mal zu sagen, dass diese lustigen Leute mit den Masken, dass Anonymous ja eigentlich gar nicht so die Bösen sind, doch eigentlich so die richtig, also jetzt will ich nicht sagen die Guten im Internet, aber dann doch, dass die eine Idee haben und für was einstehen und nicht nur blöde Späße machen.
Ja, das ist ja das Stichwort. Da fangen wir vielleicht nochmal an, weil das Buch, euer Buch ist ja so eine Art Geschichte, dieses Anonymous, wo kommt es irgendwie her? Ein Ursprung, also nach eurem Buch, ist eine Seite im Netz, auf der jeder dann so anonym Text und Bilder posten kann. Was genau passiert auf einer solchen Seite?
Bevor es Facebook gab als großes soziales Netzwerk, wo sich alle Leute über alles austauschen, gab es in Japan sehr riesige Internetforen, wo wirklich Zehntausende sich jeden Tag zu allen möglichen Themen ausgetauscht haben, aber nicht unter ihrem richtigen Namen, weil gerade in Japan womöglich das noch ein bisschen für viele Menschen wichtiger ist, dass man so sein Gesicht wahrt und Haltung hat und da viele Sachen dann auch nicht so gerne gesehen sind. Und dann gab es plötzlich im Internet diese riesigen Foren, wo es unglaublich abgegangen ist und wo unglaublich offen diskutiert und gepostet wurde. Das hat jemand gesehen, der in den USA gelebt hat, und der hat sich gedacht, dieses Art von Foren, das kopiere ich, das mache ich auch, aber auf Englisch, denn er hat kein Japanisch gesprochen, und hat das dann einfach auf Englisch programmiert. Und das war so 2003 und hat dann erst angefangen, mit seinen Kumpels da lustige Bildchen hin und her zu posten und zu diskutieren.
Das ist so wie ein normales Facebook eigentlich, nur ohne den ganzen Kladderadatsch, den wir jetzt kennen. Einfach
ohne
zack,
anmelden.
Wild da reinposten, anonym.
Genau, ohne anmelden und ohne, ich muss Freund von irgendjemandem werden und ohne, da kommt der Administrator und löscht da irgendwie die Gruppe, weil da komische Fotos sind oder weil da irgendwie Hassbotschaften, sondern...
Und dementsprechend krass ist ja auch das, was da passiert, ne?
Ja, das ist so ein, also wenn man sich diese Seite anguckt oder diese Seiten anguckt, das ist ein sehr männlich geprägter Humor, glaube ich. Und zum Teil ist auch ziemlich eklig.
Wer macht da so mit? Also kann man da irgendwie ausmachen, wer die Leute sind, die da posten?
Die sind ja anonym, deswegen ist es sehr schwierig. Man kann da immer Fragen stellen. Es gibt auch regelmäßig so Umfragen, wo sie sich dann gegenseitig vorstellen und Lebensgeschichten erzählen. Und da wird dann doch schon deutlich, dass es eben nicht nur irgendwelche Teenager sind, männliche Teenager, sondern auch ältere Leute, die Mitte 20 oder Mitte 30 sind, auch Frauen und auch die normale Jobs haben und die sich trotzdem anonym im Internet austauschen und trotzdem irgendwie derbe Späße machen, die sie womöglich nicht so mit ihrem richtigen Namen in Verbindung sehen möchten.
Für die Sprache in diesem Forum braucht man ja eigentlich ein Wörterbuch. Also deswegen habt ihr auch so ein Glossar im Anhang bei euch. All for the lulz, epic win. Wenn die Jungs da oder überwiegend weiße sind, junge Amerikaner sind es ja wohl oft, wenn die losziehen im Netz, um Unsinn zu machen, dann startet ein Raid. Was ist dann so ein Raid?
Ein Raid kann ganz verschieden sein. An Anfangsjahren war es dann sowas wie, dass man gesammelt bei MySpace aufschlägt und das MySpace-Profil von irgendjemandem zumüllt mit Pornobildern oder mit blöden Sprüchen. Ein Raid kann genauso sein, dass man bei einer Radio-Talkshow massenweise die Anrufleitung blockiert und wenn man dann mal den Moderator rankriegt, dass man ihm dann irgendwelche Witze erzählt oder irgendwie probiert, den reinzulegen und sich danach darüber totlacht. Das alles kann ein Raid sein.
Warum machen die das?
Eine sehr gute Frage. Ja, das mit den Lulz, das war schon die
Also
Lulz
übersetzt vielleicht nochmal, kommt irgendwie von Lots of Low, ne? Was wir als LOL auch kennen oder so ein bisschen.
Genau, dieses Laughing Out Loud.
Also es geht um Spaß.
Dann macht man es zu Lulz und es geht um Spaß. Es geht darum, sich zu amüsieren. Das ist sozusagen das Internet, ist so der Lebensraum von vielen Menschen mittlerweile, also auch von mir. Ich arbeite ja auch als Online-Redakteur, da bewegt man sich von morgens bis abends im Internet. Und diese Menschen haben dann sozusagen auf diesen Foren so ihre Wohnzimmer und treffen sich da, hängen da rum und machen derbe Späße, Lulz.
Da ist ja eigentlich auch vieles, ich war gestern dann da auch mal drauf, so vieles ist rassistisch oder sexistisch, antisemitisch, scheint es jedenfalls. Ist natürlich auch viel, um einfach zu ärgern, zu provozieren. Wie fasziniert ist denn so eine Seite, wenn du jetzt da recherchiert hast? Wie oft warst du in der Zeit so privat dann da mal so?
Eine schwierige Frage überhaupt zu unterscheiden, wenn ich das Internet benutze, was ist noch privat und was ist für meinen Job. Na gut, aber ich gehe da tatsächlich, glaube ich, zweimal am Tag drauf, um einfach zu gucken, was da passiert, weil zum Teil kriegt man darüber eben auch Sachen mit, die im Internet gerade los sind. Da gibt es ja nicht nur irgendwie die krassen, ekligen Geschichten. Natürlich ist das faszinierend, weil es in erster Linie erstmal Tabus sind. Das ist dann gerade für Jugendliche, die vor solchen Dingen eigentlich bewahrt werden sollen, natürlich äußerst attraktiv, dann da irgendwie den Pornokram zu bekommen oder die Links oder die komischen Geschichten, die man sonst im Internet nicht findet, weil bei Facebook es Leute gibt, die das rauslöschen.
Denn nun ist das diese Ursuppe, sagen wir mal, des Internets. So sehen sie sich vielleicht auch selber manchmal, die Menschen, die dort aktiv sind. Und reißerische Medien machen dann daraus, das ist dann Cyberterrorismus, wenn die losziehen. Ihr sprecht selbst im Buch von Webguerilla. Das ist irgendwo auch eine sprachliche Nähe zur Stadtguerilla, Raffzeiten. Hättest du kurz noch Zeit? Da müssen wir über Widerstand im Netz sprechen, Ole.
Sprechen wir über Widerstand im Netz gleich.
Alles klar. Diese Guy Fawkes Maske, die auch öfter bei der Occupy-Bewegung jetzt aufgetaucht ist, das ist so ein Symbol von der Anonymous-Bewegung, taucht immer wieder auf. Benannt nach so einem Typen, der im 17. Jahrhundert das englische Königshaus in die Luft sprengen wollte. Warum haben die diese Maske?
Aus Zufall. Also jetzt rückblickend betrachtet, fügt sich das alles sehr gut zusammen, denn dieser katholische Terrorist, der da den englischen König wegbomben wollte als Widerstandskämpfer, und dann gab es da den Hollywood, also erst den Comic We for Vendetta, und dann gab es den Hollywood-Film dazu, und der ist ein düsterer Widerstandskämpfer mit so einer coolen Maske und so einem schwarzen Cape und der unglaublich heroische Dinge tut und auch so eine leicht gespaltene Persönlichkeit ist. Es gibt gerade in dem Comic-Buch dann so Szenen, wo der eigentliche Held auch dann eine Unschuldige so ein bisschen foltert. All solche Geschichten, sehr zerrissene Charakter, das passt alles sehr gut. Entstanden ist das in einem dieser Webforen vor mehreren Jahren. Da hat dann eher jemand zufällig so einem Strichmännchen eine von diesen Masken aufgesetzt und dann heißt es da, well, hello there. Und ohne jede weitere Erklärung trägt dann plötzlich so eine Strichmännchen diese Maske. Und dann haben Leute sich darüber so genähert, der Hollywood-Film, der Comic, und haben dann irgendwann beschlossen, ach, die sieht ganz gut aus. Und oh, es gibt sie in Online-Shops für
man kann sie
Zehner
kaufen.
Zu kaufen, ja. Und genau.
Nun ist ja diese Maske aus dem Film, der Typ, dieser Held da, ist jetzt nicht unbedingt nur ein positiver, guter Held. Wenn
es
Anonymous,
ist keine Sympathiefigur.
Wenn Anonymous sagt,
nö,
das macht doch gar nichts, Ole. Wenn Anonymous sagt, wir vergeben nicht, dann sind das ja auch nicht unbedingt christliche Werte, ne?
Ist richtig. Die Werte ist sowieso schwierig. Also ich bei Anonymous von Werten zu sprechen, na, vielleicht gerade und eben noch so Internetfreiheit an sich als Wert oder keine Zensur im Internet als Wert. Alles Weitere wird schwierig, weil es eben keine kleine Gruppe ist von Leuten, die sich irgendwie mal zusammengesetzt haben. Nur so, wir wollen jetzt eher so eine große Idee, das Internet muss frei sein und wir gucken mal.
Wie sieht denn der politische Widerstand im Netz dann jetzt aus?
Also politischer Widerstand im Netz gibt es ja nicht erst seit Anonymous. Da gibt es verschiedene Geschichten, dass man irgendwie ganz am Anfang angefangen hat zu hacken und irgendwo eingebrochen ist, irgendwas gemacht hat. Das kann man, wenn man jetzt mutig ist, auch als politische Aktion bezeichnen. Dann später gab es sowas, der erste große Online-Proteste in Deutschland war, glaube ich, gegen die Abschiebung von Flüchtlingen, die mit der Lufthansa vorgenommen wurde. Da gab es dann Deportation Class, so Online-Proteste, wo man so Bilder rumgeschickt hat und Petitionen und Mails und solche Geschichten und Massenmails irgendjemanden schickt. Das sind alles so Formen, die sich entwickelt haben und Anonymous ist dann nachher bekannt geworden, vor allem für Website-Blockaden. Das heißt, man hackt nicht, man bricht nicht irgendwo ein, sondern man tut sich zusammen und ruft mit ganz vielen verschiedenen Leuten und Rechnern gleichzeitig eine einzige Webseite auf.
Bis die dann zusammenbricht. Das haben wir ja von Visa und Mastercard auch gehört, hier in WikiLeaks.
Genau, die schaffen dann irgendwann den Ansturm nicht mehr.
Und sind diese Leute, das ist ja die große Frage, ne? Sind das jetzt Hooligans im Netz oder sind das Hippies, die sich da vor den Eingang der Seite setzen?
Ja, von beiden etwas. Das ist ja eben wieder die Sache, dass man das nicht so festmachen kann, wie möglicherweise Medien oder Strafverfolger oder Unternehmen das gerne hätten, die man sagt, so, das sind übrigens die Cyberterroristen und die sind alle böse. Tatsächlich sind diese Formen von Online-Protest auch sehr verschieden. Auch bei Anonymous oder im Namen von Anonymous gibt es Leute, die dann schon doch mal in den Server einbrechen und E-Mails veröffentlichen. Zum Beispiel, wenn eine Firma Sicherheitsüberwachungstechnik verkauft hat an Behörden oder an jetzt Staaten, in denen gerade die Jugend oder die Bevölkerung protestiert, Ägypten, Syrien, solche Geschichten, Tunesien. Das ist eben große Bandbreite. Und da sind dann beide dabei. Da sind die friedlichen die in Anführungsstrichen friedlichen Protestierer dabei, die an einer Sitzblockade im Web teilnehmen. Und es sind die dabei, die tatsächlich dann auch irgendwie übergehen und dann mal in den Server einbrechen.
Ole Reismann ist einer von drei Autoren, die ein Buch geschrieben haben, Anonymous. Wer steckt denn da überhaupt dahinter? Wer ist das? Ja, ist es überhaupt möglich, das zu definieren? Findet selber heraus. Ein gutes Buch auf jeden Fall, um die Zeit, in der wir aktuell leben, einfach auch besser vielleicht zu verstehen. Toll ist auch das Glossar. Dann kann man nämlich auch verstehen, was in diesen Foren passiert. Vielleicht halten wir als kleines Fazit fest, Ole, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Widerstand muss weiterhin Spaß machen, dann klappt's auch mit dem Nachbarn und das gilt dann auch im Netz.
Das sagt jedenfalls Anonymous, genau.
Das sagt Anonymous. Ole Reismann, vielen herzlichen Dank.
Für alle anderen jetzt im Radio gibt's Professor Klick und All That Matters.
We'll be right back.
All That Matters. Lieblingsmusik von unserem Lieblingsnetzmusiker Professor Click. Nicht sozusagen auf seiner Seite veröffentlicht, sondern beim italienischen Netlabel Starquake Records anlässlich eines Jubiläums. Und wir hoffen, dass es bald noch mehr neue Musik von Professor Click gibt. Und falls das so ist, dann erfahrt es natürlich hier zuerst trackback.fritz.de. Wir reden ja hier oft über Netzfreiheit, also die Möglichkeit, dass ihr im Netz mehr oder weniger tun und lassen dürft, was ihr wollt. Das hat bei uns oft mit dem Kampf gegen das Urheberrecht zu tun oder anderen Dingen, die ja eher als Vorwand gebraucht werden. Politisch hat man manchmal den Eindruck. Es geht auch härter zu, vor allen Dingen im Nahen Osten, wo Diktatoren das ganze Netz abschalten, Aktivisten dann darum kämpfen, dass sie trotzdem berichten können und das irgendwie anonym machen. Und es gibt auch noch eine weitere Stelle auf diesem Planeten, wo um Netzfreiheit gekämpft wird. Da geht es aber nicht um den Staat. Da geht es um Drogenkartelle. In Mexiko haben die nämlich ziemlich viel Macht und Fritz-Reporter Florian Meyer-Havranek war da, hat sich die ganze Situation mal angeguckt und ich wollte von ihm mal wissen, die Drogenkartelle im Netz, die da jetzt auch unterwegs sind, was genau machen die da eigentlich?
Ja, die mexikanischen Drogenkartelle wollen im Netz vor allem Angst verbreiten. Das heißt, wenn sie jemanden umbringen, ist das immer auch eine Botschaft und die wollen natürlich, dass diese Botschaft veröffentlicht wird auch. Und weil die Medien so in ganz Mexiko zurückhaltender geworden sind oder in manchen Landesteilen sogar komplett verschwunden sind, verbreiten die Drogenkartelle die Nachrichten eben selbst. Das sagt der Journalist Jaime Contreras, der sich auf den Drogenkrieg spezialisiert hat.
Los narcotraficantes, los carteles ya están utilizando.
Um sich bei anderen ins Gedächtnis einzubrennen, reicht es heute nicht mehr, einfach nur zu morden. Die Narcos zerstückeln ihre Gegner und veröffentlichen diese Barbarei dann im Netz. Die Botschaft ist klar, an uns kommt keiner vorbei. Entweder ergebt euch oder ihr werdet leiden, bevor wir euch umbringen.
Das Morden reicht den Kartellen also nicht mehr, sagt der Journalist Jaime Contreras. Es geht darum, dass der Mord Angst erzeugt und dafür haben sich die Kartelle auch Al-Qaida-Videos angeschaut, weil die auf eine ganz brutale Art und Weise es schaffen, jemanden umzubringen und das erzeugt dann möglichst viel Angst.
Das hört sich nicht so super geil an. Wo sind die denn unterwegs im Netz überhaupt? Also haben die denn eine eigene Nachrichtenseite quasi? Haben die eine Facebook-Fanpage oder was benutzen die?
Na, die benutzen eigentlich das, was jeder andere auch benutzt und eben da, wo möglichst viele Leute unterwegs sind, zum Beispiel YouTube. Da laden die dann selber Videos hoch oder mit Musik unterlegte Bilder von Schießereien oder von ja, Leichen. Und ganz wichtig sind auch Blogs wie Mundo Narco, heißt da einer zum Beispiel, oder das Blog del Narco. Das sind so in ganz Mexiko bekannte Seiten, die sich auf den Drogenkrieg spezialisiert haben und total viele Insider-Informationen haben. Das Problem ist allerdings, dass keiner so genau weiß, wer dahinter steckt. Also ob das die Kartelle selber sind, die die bedienen, oder ob das der Geheimdienst ist oder ob das einfach Bürger sind, die nur aufklären wollen.
Das heißt, diese Seiten, die auch gut besucht sind, sind dann tatsächlich auch nur Seiten, die auch wieder das weitertragen, was diese Drogenbanden ins Netz stellen, oder machen die selber auch noch eigenes Zeug?
Man weiß nicht genau quasi, wo das herkommt und ich würde mal sagen, die machen schon noch eigenes Zeug, weil es sich aus ganz vielen verschiedenen Quellen zusammensetzt, aber man kann schon sagen, dass da auch gewisse Informationen von den Drogenkartellen selber kommen, weil die so krasse Insider-Informationen haben. Also die wissen, welche Bande gerade gegen wen kämpft, wann eine Schießerei ist, haben aber auch garantiert Informationen von der Polizei, weil die im Voraus manchmal schon wissen, wo eine Schießerei stattfindet, wo eine Polizeioperation stattfindet, die eigentlich geheim sein sollten. Und von daher setzen die sich so aus verschiedenen Quellen zusammen, werden aber garantiert auch von den Drogenkartellen bestückt, die Videos an die schicken, die dann auf den Blogs veröffentlicht werden, wie zum Beispiel so Drohvideos, sag ich mal, die sich an andere Banden richten, wie dieses hier. Also das sieht man auf dem Video, es sind 15 maskierte Männer. Einer von denen hat ein Kampfmesser in der Hand und vor laufender Kamera rammt er das einem Schwein so hinten in den Rücken rein und sagt dann, so wie dem Schwein wird es allen unseren Gegnern auch gehen.
Jetzt heißt das, die übernehmen da das Netz mehr oder weniger, wie du das gerade erzählst, hört sich das zumindest so an. Jetzt haben wir gelernt, im Internet gibt es immer auch Gegenwehr, selbst also beim arabischen Frühling, wo die Diktatur ja wirklich stark am Start war, haben sich da Gegner gefunden. Wie ist das da in Mexiko? Gibt es da auch Gegenwehr?
Ja, Gegenwehr gibt's auch, nämlich genau in den Blogs, in den sozialen Netzwerken. Die haben Blogger umfunktioniert, so als Warnsystem, sage ich mal, eben auch, um wieder vor Schießereien in einer bestimmten Straße zu warnen, wenn eine Bande einer anderen gedroht hat. Dann hat man darüber gebloggt und gesagt, hey,
geht man lieber nicht dahin in die Stadt, geht man lieber nicht in den Stadtteil, weil da wird es bald abgehen. Das Ganze hat so lange, sag ich mal, funktioniert, bis auch die Drogenkartelle wieder auf die Posts aufmerksam geworden sind und angefangen haben, auch Blogger zu ermorden, die genau eben darüber berichtet haben. Und da hat es vor einigen Monaten, sag ich mal, den ersten richtig aufsehenerregenden Mord gegeben. Da ist nämlich die Bloggerin Maria Elisabeth Macias ermordet worden, genau weil sie in sozialen Netzwerken was geschrieben hat. Das hat man darüber, sag ich mal, rausgefunden, weil neben ihrer enthaupteten Leiche eine Tastatur gelegen hat einmal und eine Warnung der Kartelle an alle anderen Blogger: Hört damit auf, schreibt nicht mehr über uns, sonst wird es euch ganz genauso ergehen.
Und wie ist das? Also sagen, lassen Sie sich jetzt davon einschüchtern oder besteht da die Hoffnung, dass die sozusagen nicht das Netz komplett übernehmen?
Muss man sagen, zurzeit lassen die sich eher einschüchtern. Also es sind auf jeden Fall nochmal 4 weitere Blogger ermordet worden. Die genauen Zahlen weiß man dann nicht. Und viele haben aufgehört zu schreiben, haben das auch so quasi öffentlich gemacht, um möglichst nicht mehr so ins Visier zu geraten, um nicht mehr unter Druck gesetzt zu werden oder auch bedroht zu werden. Genau. Und was da auch noch ganz interessant ist, ist quasi, dass sich mittlerweile sogar in diesen Kampf im Internet, in diesen Drogenkrieg im Internet, auch Hacker von Anonymous eingeschaltet haben sollen. Weiß man nicht genau, was da los war. Anonymous ist ja eh immer so, sag ich mal, relativ schwierig zu durchschauen. Die haben gesagt, dass die Drogenkartelle einen Hacker von Anonymous entführt haben und haben gesagt, wir werden jetzt ganz viel Geheiminformationen veröffentlichen über die Kartelle, also quasi welche Polizisten bestochen sind, welche Soldaten korrupt sind und so, wenn die den Hacker nicht freilassen. Und bis heute hat Anonymous nichts veröffentlicht. Anscheinend ist der Hacker also freigekommen.
Vielleicht ein kleiner Lichtblick in einem weiteren Kampf, wo es um Netzfreiheit geht. Sollten wir vielleicht nicht vergessen, wenn wir über ACTA reden und immer wieder im arabischen Frühling. Es gibt noch ein paar Links zu dem Thema, die hat Florian für euch rausgesucht. Die gibt es natürlich auch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Квартиры наши конспиративны, конспиритизме чужие.
Der Song heißt Japan Punk und obwohl es tatsächlich auch ein bisschen nach japanischem Punk klingt, kommt es aus der Ukraine und die Band dazu heißt Gosprom, macht einen wilden Mix aus Vinyl-Samples, eigenen Instrumenten und Dingen, die ihnen sonst noch so über den Weg laufen. Die EP dazu heißt Lazy und das Ganze gibt es als Download und den Link dazu findet ihr im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich frage mich, ob der jetzt gut oder böse oder wie ist. Guten Abend. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Bundespräsident ist ja zurückgetreten, also wir brauchen einen neuen. Und da gab es jemanden, der vor der letzten Wahl schon mal im Gespräch war, und zwar Joachim Gauck. Der ist jetzt vorgeschlagen worden von ziemlich vielen Parteien, ein Kompromisskandidat. Und man dachte so, okay, klar, der war ja auch im Netz irgendwie schon sehr beliebt beim letzten Mal. Und dann kam aber ganz große Kritik, schwappte durchs Netz. Also da ging es irgendwie, der mag den Sarrazin, hieß es, der mag Vorratsdatenspeicherung und der findet Demonstrationen wegen Hartz IV total albern. Und das hat sozusagen den Beobachter ein bisschen irritiert zurückgelassen, weil Moment mal, der Gauck, war das nicht jetzt einer von den Guten? Dann gab es wiederum einen Bericht, der sagte, naja, also die ganzen Kritiker, die jetzt das sagen, die zitieren ja nur kurze, aus dem Kontext zerrissene Zitate. Das stimmt alles nicht mit der Kritik. Ah ja, dann ist ja alles in Ordnung. Nee, ist es natürlich doch nicht. Es geht immer weiter und immer weiter. Und ich habe dann letztendlich zur Klärung einen Artikel von Anatol Stefanovic gefunden, einen Sprachwissenschaftler, der sich mit dem Thema auch mal ausführlich beschäftigt hat. Habe ihn also mit ihm geskypt und habe gefragt, ist denn jetzt diese Kritik total hinfällig oder doch nicht?
Nein, die ist nicht völlig ungerechtfertigt. Die Vorwürfe, um die es hier geht, sind nicht neu. Die Zitate, die hier in natürlich Medien, also Twitter-gerecht verkürzter Form in die Öffentlichkeit gebracht worden sind, sind nicht neu. Die sind bereits diskutiert worden seit 2 Jahren, beziehungsweise immer dann, wenn sie mit dazugekommen sind. Die Massivität, in der das diskutiert worden ist, die war diesmal allerdings intensiver als beim letzten Mal. Also dass sich das im Prinzip zu so einem, also in sehr kurzer Zeit zu so einem sehr intensiven, negativen Online-Diskurs ausgewachsen hat, der teilweise auch vielleicht nicht mehr ganz unter Kontrolle war. Das ist diesmal anders gewesen als beim letzten Mal.
Aber es ist sozusagen schon so, dass die Punkte, um die es da geht, auch tatsächlich in der einen oder anderen Form auf jeden Fall existieren.
Genau, die Punkte, um die es geht, die existieren. Das sind Dinge, die hat Gauck gesagt. Die hat er auch dann gesagt, wenn man sich den größeren Kontext anguckt, was jetzt nicht heißen soll, dass nicht auch in dieser ganzen Diskussion auf Twitter oder in den sozialen Medien allgemein da Dinge übertrieben worden sind.
Genau, das wäre die nächste Frage. Es gab ja sozusagen, es gab ja Kritik an den Kritikern von Gauck. Ist denn diese Kritik quasi dann vielleicht überflüssig gewesen oder hatten die da schon auch einen Punkt?
Naja, also man kann sich drüber streiten. Das kommt ein bisschen darauf an, was die Funktion dieser Kritik sein soll. Also wenn die Funktion sein soll, zu behaupten, dass dieses überspitzte Formulieren, was da teilweise in der Verkürzung auch dann entstanden ist, dass das an sich kritikwürdig ist, dann müsste man sagen, ja, das gilt aber für die traditionellen Medien ganz genauso. Das verkürzte Zitat, das sozusagen Aufmerksamkeit wecken soll, das hat ja nicht Twitter erfunden oder Facebook, sondern das haben die traditionellen Medien erfunden und nutzen das seit Jahren in Form von Schlagzeilen, die möglichst eben erstmal die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Sache richten sollen. Was auch nicht neu ist, ist, dass wenn die Aufmerksamkeit dann da ist, dass dann irgendwo von den Lesern und Leserinnen erwartet wird, dass man genauer hinguckt. Dass man eben nicht nur den Tweet liest, in dem irgend so ein Zitat drinsteht, sondern dass man auch auf den Link klickt, der mit dabei ist und sich das eben im Kontext anguckt. Und dann sieht man, also es mag da so vereinzelt Leute gegeben haben, die Gauck vorgeworfen haben, dass er Holocaust-Leugner ist oder dass er sozusagen für einen Spitzelstaat qua Vorratsdatenspeicherung ist oder dass er jede Art von Demonstrationen ablehnt oder geringschätzt. Das ist natürlich nicht so, wenn man sich das im Kontext anguckt. Aber was auch im Kontext übrig bleibt, ist die Tatsache, dass er ein sehr, sehr konservatives Weltbild hat, dass er alles sehr stark aus seiner eigenen Biografie heraus interpretiert und wenig Verständnis aufbringt für Dinge, die in seiner Biografie keine Rolle gespielt haben. Was auch auffällt, ist, dass er auch aus den kurzen Bemerkungen, die er zur Vorratsdatenspeicherung gemacht hat, wird klar, dass er sich damit nicht besonders intensiv beschäftigt hat, dass er die gesamte Diskussion, den Ausgleich Bereich zwischen Freiheit und Sicherheit, um den es da nun einmal geht, dass ihm das gar nicht bewusst ist. Und das ist natürlich merkwürdig bei jemandem, der die Freiheit zu seinem Kernthema macht.
Jetzt muss man trotzdem sagen, um die Diskussion abzuschließen, ist es so, dass wir mit Herrn Gauck einen Bundespräsidenten kriegen würden, der den vielen Leuten dann vielleicht nicht passt, weil er die falsche, sage ich jetzt mal, politische Einstellung hat? Oder hat er Dinge gesagt, die für einen Bundespräsidenten untragbar sind?
Das muss man abwarten. Also das Erste ist auf jeden Fall so. Ich denke, viele Leute, die ihn im Moment etwas überhöht dargestellt haben oder das auch im Moment noch tun, die werden sich wundern, die werden unangenehme Überraschungen da erleben. Und das kann man sehen, wenn man eben hinter die Zitate guckt. Dann sieht man, dass diese Zitate nicht zufällig produziert worden sind. Er ist ein versierter Redner, er sagt solche Dinge ja nicht aus Nachlässigkeit. Ob das sozusagen, der zweite Teil der Frage ist ja, ob das auch schädlich sein könnte für das Amt des Bundespräsidenten. Das kommt ein bisschen drauf an. Also im Ausland könnten einige dieser Dinge schon ganz falsch ankommen, wenn er sie weiter in dieser überspitzten Rhetorik, die er selber oft pflegt, ausdrückt. Ich weiß nur nicht, ich nehme an, er ist ja ein versierter Medienprofi auch. Er wird sich da eventuell auch ein bisschen zurücknehmen oder etwas weniger kontrovers und überspitzt diskutieren. Aber das wird man sehen müssen. Also die Gefahr ist durchaus da.
Wir werden ihn wahrscheinlich trotzdem als neuen Bundespräsidenten bekommen, aber immerhin haben wir jetzt die Diskussion um ihn etwas genauer verstanden, die einzelnen Argumente nochmal genau beleuchtet hat Anatol Stefanovic in seinem Blogartikel und den Link dorthin, den gibt's im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
Leave me alone.
Digital Guild heißt das neue Album von Zoe Lila. Sehr spannende Geschichte, weil sie vertreibt das sowohl über ein Label als auch einfach so als Creative Commons Download im Internet. Und die erste Single ist nicht den Track, den wir gerade gehört haben. Das ist nämlich was anderes. Aber wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass Homicide das Lieblingslied der Künstlerin ist. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Vorratsdatenspeicherung, Netzsperren, ACTA, SOPA, PIPA. Es gibt immer wieder Dinge, gegen die Netzaktivisten hier in Deutschland protestieren oder die sie auch versuchen zu erklären, damit es überhaupt mal verstanden wird. Und es gibt dann natürlich irgendwann auch mal eine Diskussion über diese Netzaktivisten. Die letzte Runde losgetreten wurde von Falk Lücke, der in der Taz gefordert hat, man könnte das Ganze vielleicht mal so ein bisschen professionalisieren. Vielleicht, dann kann man es ein bisschen mehr anpassen, hat mehr Schlagkraft, ist vielleicht besser organisiert. Jemand anders, nämlich Herr Stadler, sagt in seinem Blog so, nein, das ist nicht so mit dem Schwarm, also Leute machen das zusammen, wenn sie Bock drauf haben, das ist schon ganz gut. Und dann hat sich jetzt jemand in einem Blogartikel mal mit beiden Positionen auseinandergesetzt und dachte dann, vielleicht kann man das auch irgendwie kombinieren. Dieser jemand ist Peter Pixer und jetzt hier am Telefon. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, Markus.
Was genau bedeutet denn jetzt erstmal, das müssen wir am Anfang klären, Professionalisierung des Netzaktivismus? Brauchen wir dann ein paar Leute, die das hauptberuflich machen?
Naja, also ich habe mal darüber nachgedacht und ich finde, alle Maßnahmen, die man zur Professionalisierung des Netzaktivismus betreibt, sollten darauf ausgerichtet sein, letztlich mit seinen Botschaften möglichst viele Menschen zu erreichen, sie von den eigenen Argumenten zu überzeugen, ja, und letzten Endes dann auch sie als Unterstützer für die gemeinsame Sache zu gewinnen.
Also das heißt sagen, die Vorteile einer Professionalisierung wären größere Schlagkraft, größere Reichweite, man würde die Dinge besser an den Mann bringen, aber was genau bedeutet das denn für die Aktivisten?
Naja, also das kann beispielsweise bedeuten, dass man anfängt, Kontakte aufzubauen zu Journalisten auch von klassischen Tageszeitungen. Also es informiert sich noch lange nicht jeder hauptsächlich übers Netz, so wie wir das beispielsweise tun. Und Netz- und Digitalisierungspolitik würden angemessen wahrgenommen werden, wenn sie eben nicht bloß im Netz, sondern auch auf bedrucktem Papier stünden.
Das heißt, du sagst, man müsste sozusagen mehr in die klassischen Medien gehen. Ich verbinde ja mit Professionalisierung auch immer, da sind dann Leute für verantwortlich, denen kann man auch die Verantwortung geben. Ist das auch Teil dieser Diskussion oder geht es tatsächlich nur einen Aufruf, alle Leute, die ihr das macht, macht das mal ein bisschen besser?
Ja, das sind so die zwei Wagen, die es da zu halten gibt. Also die einen sagen ja hier, das soll alles dass man das so macht und die anderen sagen oder überlegen zumindest, könnte man das auch in Verbindung mit Jobs machen, also dass man quasi Geld dafür bekommt, dass man das macht. Und also ich persönlich stehe dem gegenüber eigentlich recht positiv gegenüber, weil ich einfach denke, dass das der gemeinsamen Sache zuträglich ist, wenn Aktivisten sich voll und ganz ihrer Aufgabe zuwenden können. Und da ist es einfach hilfreich, wenn sie von ihrer Tätigkeit auch ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Also quasi bezahlter Vollzeitaktivist, wenn man das so nennen möchte.
Gibt es da auch Nachteile, wenn man so Aktivisten dann bezahlt?
Naja, also die von Kritikern wird ja befürchtet, dass dieser basisdemokratische Charakter der Netzöffentlichkeit ersetzt würde durch eine Art Meinungshoheit der Profi-Netzaktivisten. Ich persönlich finde es sehr gut, dass diese Sorge existiert, weil es zeigt, dass die Menschen den basisdemokratischen Charakter der Netzöffentlichkeit wirklich zu schätzen wissen. Aber ich persönlich denke, dass diese Sorge aus einer Art Verlustangst entsprungen ist und ich persönlich teile diese Befürchtung nicht. Das würde ja bedeuten, dass ein professioneller Netzaktivismus in der Lage wäre, die gesamte Netzöffentlichkeit in Deutschland ja quasi auszuschalten. Also diese Befürchtung halte ich für überbewertet, zumal die Netzprofis immer auch auf die Unterstützung der Massen angewiesen sind. Ich meine, alleine sind wir alle schwach.
Das heißt, also der Schwarm geht sozusagen nicht verloren, der ist ja immer noch da und kann im Zweifel immer noch sagen, das juckt uns nicht, was ihr Profis da sagt. Woher sollen denn eigentlich diese Profis kommen und vor allen Dingen, wer soll die dann bezahlen?
Woher sollen die Profis kommen? Also ich denke mal, realistisch betrachtet, das bleiben wahrscheinlich so die üblichen Verdächtigen. Ja, also einerseits sehr geschätzte Personen wie Markus Beckedahl, Anne Roth, Jürgen Ertelt oder wenn man so an die Arbeitskreise denkt, bekannte Akteure wie Patrick Breyer, Ralf Benrath, André Meister und wie sie alle heißen. Da ging es aus meiner Sicht auch wenig einzuwenden. Abseits der Profi-Aktivisten könnten sich aber auch die vielen, wie Markus Beckedahl sie mal so schön bezeichnet hat, Feierabendaktivisten professionalisieren, also ebenfalls professionalisieren, indem sie sich beispielsweise stärker vernetzen und kleine Arbeitsgrüppchen bilden würden, um dann gemeinsam etwas zu bewirken. Es ist ja garantiert nicht schädlich, wenn, sagen wir mal, jeder einzelne Akteur, und sei er noch so klein, informierter, selbst sendungsbewusster und damit auch schlagkräftiger wird. Ich meine, der Schwarm kann sich schließlich ebenfalls professionalisieren. Und wenn dann Profi-Aktivisten mit den Feierabendaktivisten zusammenarbeiten, ja, dann kann man doch im Grunde genommen, dann kann es der gemeinsamen Sache letztlich ja nur zuträglich sein.
Also die Leute, die sowieso immer ihr Gesicht hinhalten, könnten wir besser vielleicht sagen, könnten in Zukunft möglicherweise dafür entlohnt werden, dass sie das tun und mit aller Kraft daran arbeiten. Und alle anderen sollen sich nicht nur denken, das macht schon irgendjemand, sondern ihre eigene kleine Aktivität auch richtig an den Mann bringen. Sagt Peter Pixer, vielen Dank für das Interview und den ganzen Artikel, wo er sich genau damit beschäftigt, könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
You walk the way that you walk. You know the way that you take, the way that you take. And no, no, the way that you talk, the way that you talk. No, the way that you steal, the way that you steal. And no. Tend to my pride.
feels so deep.
Beatspoke.
I wanna hear you say please.
Beg and Plead Premix. Und die könnt ihr nicht nur, also den Song könnt ihr euch nicht nur runterladen, Link dazu im Blog zur Sendung, trackback.fritz.de. Die könnt ihr heute Abend, wenn ihr wollt, sogar live sehen. Die treten nämlich im Cassiopeia auf. Aus gut unterrichteten Quellen weiß ich auch, dass tatsächlich die Zeit, die auf dem Flyer steht, nämlich Mitternacht, eingehalten wird. Also pünktlich da sein, wenn ihr sie sehen wollt. Am besten so gegen 23:30 im Cassiopeia an der Revaler Straße. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, naja, so gut, irgendwie ein Song war jetzt nicht schlecht, aber deswegen soll ich jetzt in das Konzert rennen. DJ Wadim, auch jetzt kein Unbekannter, hat über die gesagt, harte Beats, Gesang, Poesie, Synthesizer, Basslinien, wie eine Down-Tempo-Mischung aus Bugs in the Attic, SpaceX und Leuten aus Detroit wie Wajid und G. Dilla. Und diese ganze Namensansammlung und dieses große Lob von DJ Wadim, naja, da geht schon was. Ansonsten vielleicht nochmal die Musik vorher anhören. Link dazu, wie gesagt, im Blog zur Sendung. Jetzt nicht genau weiß, Markus Richter ist sein Name, das weiß er nicht mal genau. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine feine Rubrik, wo wir in jeder Sendung einen Menschen hier im Interview haben, der irgendwas im Internet macht, meistens bloggt oder podcastet er, manchmal sind es auch andere wilde Dinge und wir suchen die Leute meistens nicht selber aus, sondern fragen den Interviewpartner, sage mal, nächste Sendung, wie sieht's aus, wer soll da hier sein? Letzte Woche war Herbert vom Männerblog da und der hat dazu Folgendes gesagt.
Carola Heine, Moving Target, sie gehört zu denjenigen, die wirklich sehr persönliche Dinge, aber auch sehr, sehr gut schreiben. Sie ist auch Autorin, macht auch so Webdesign-Geschichten. Also ist mal so eine ganz andere Art von Blog, die es gar nicht mehr so häufig gibt.
Na, da sind wir sehr gespannt und sagen Hallo und guten Abend, Carola Heine. Hallo.
Hallo und guten Abend aus Düsseldorf. Hallo.
So, ein ganz besonderes Weblog, meint er, machst du da, vor allen Dingen, weil du nicht so viel verlinkst und Videos reinstellst, sondern eher selber schreibst. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also ich verlinke in einen anderen Blog, die ich habe, denn ich habe noch so einen Notizblog und dieses Buch, dieses Blog, das er erwähnt hat, das Moving Target, das hat sich irgendwie von selber geschrieben, als ich das allererste Mal eine eigene Homepage gemacht habe. Dann hatte ich mir mit allen Unterseiten unglaublich viel Mühe gegeben, aber alle interessierten sich nur für die kleine Chronik, die ich angefangen hatte.
Huch, was hat das eigentlich mit dem Moving Target auf sich? Bist du ein Moving Target oder hast du ein Moving Target?
Beides so ein bisschen. Also Moving Target bei einem Blog, ich wollte mich nicht festlegen auf irgendein bestimmtes Thema oder auf eine bestimmte Stilrichtung. Mir machen immer ganz unterschiedliche Sachen Spaß. Es kann sein, dass ich mal ein halbes Jahr Rezepte blogge oder dann ganz viel über die Katzen oder als ich ein Kind bekommen habe, ging es mal ein Dreivierteljahr eher um das Kind und ich möchte das Blog nicht so festgezurrt haben, sondern einfach immer das schreiben, worauf ich Lust habe.
Und jetzt bist du schon eine Weile dabei. Hast du eigentlich festgestellt, worauf Leute am ehesten reagieren? Also man will ja als Blogger immer Kommentare haben?
Ja, will man das wirklich immer?
Will man nicht?
Es kommt ein bisschen, glaube ich, darauf an, wie hoch die Leserzahlen sind. Die sind bei mir im Laufe der letzten 16 Jahre auch ganz schön schwankend gewesen. Im Moment ist es recht ruhig, weil ich nicht oft blogge. Und wenn man ganz viele Leser hat, dann sind die Kommentare eigentlich eher nervtötend.
Okay.
Denn dann kommt jeder rein und hat irgendeinen an den Haaren herbeigezerrten Bezug, den er diskutieren will und hat was zu belehren und zu erklären und zu meckern. Dann sind Rechtschreibfehler wichtig und persönliche Befindlichkeiten. Und dann machen Kommentare nicht viel Spaß.
Okay.
Aber jetzt ist es halt so, dass ich meinen Blog relativ wenig bedient habe die letzten Jahre, weil in meinem anderen Leben sehr viel los war. Und dann kommen nette Leute, die man kennt und das ist dann schon wieder was ganz anderes und da freut man sich wirklich über jeden Kommentar.
Das finde ich aber ganz spannend, dass du das mit den Leserzahlen, Herrgott, so sagst. Was ist denn für dich eine gute Leserzahl? Also sagen nicht zu viel und nicht zu wenig.
Also ich habe die schönsten Blogzeiten eigentlich gehabt, da haben zwischen 200 und 500 Leuten am Tag gelesen, ohne Suchmaschinen und so weiter. Und die schlimmsten waren, da waren 5000 am Tag.
Das Leute, war nicht mehr schön. Hört zu, nicht zu viele Leser haben, das macht keinen Spaß mehr.
Das kommt auf die Ziele an, andere Leute haben andere Ziele.
Ach so, verstehe. Du willst, bloggst du denn dann nur für dich oder auch für andere?
Ich lade ehrlich gesagt meistens einfach das ab, was mir gerade durch den Kopf geht und freue mich dann, wenn anderen das auch gefällt.
Machst du sonst noch irgendwas im Netz? Ich habe gesehen, auf Twitter bist du noch unterwegs.
Ja, ich habe so einen Twitter-Account, den ich immer mal wieder aktiviere und dann wieder vergesse. Und ich habe noch einen Heimwerker-Blog, das heißt Schutt und Asche. Ein Name, den ich sehr bereut habe, weil meine Wohnung abgebrannt ist und ich hatte dann gleich das passende Blog.
Oh.
Also das werde ich nochmal bei Gelegenheit umbenennen müssen. Das war sogar für mich etwas zu ironisch. Und wir haben im Laufe Laufe der Jahre, also mein Mann und ich, er ist auch Blogger, auch schon sehr lange Blogger. Wir machen ab und zu mal ehrenamtliche Aktionen. Wir haben mal die Kinderzeitung an der Psychiatrie ins Netz gestellt und im Moment betreuen wir die Technik von einem Frauennetzwerk. Also wir machen schon relativ viel. Wir sagen immer, das Web ist unser Zweitwohnsitz.
Okay, jetzt hast du gerade diesen Aktionismus erwähnt. Du hast ja selber sozusagen eine Geschichte damit, die auch mit dieser verbrannten Wohnung zu tun hat. Magst du noch kurz erzählen?
Ja, wir haben hier am Düsseldorfer Stadtrand eine Eigentumswohnung gekauft, so wie man das als Freiberufler versucht, als Altersvorsorge. Und die ist im Juli 2010 komplett ausgebrannt. Die war weg, inklusive unserer Büros und aller unserer Sachen. Mein Mann war im Krankenhaus auf der Intensivstation und ich bin halbnackt aus der Wohnung raus mit dem Kleinkind auf dem Arm. Und ich dachte, das war's jetzt. Ich war schwer krank in der Woche. Und wer uns geholfen hat, waren nicht die Verwandten. Die waren teilweise entweder im Ausland oder krank oder zu alt oder auch leider gar nicht so interessiert. Sondern es war die Blogosphäre, es waren unsere Bloggerfreunde. Also die haben mir geholfen, die aus den Trümmern der Wohnung die restlichen Sachen zu retten, aber die haben auch geholfen, uns durch die Gegend zu fahren oder mir ein Handy besorgt. Und als es dann relativ klar war, dass die württembergische Versicherung sich nicht so aufführte, wie wir uns das gewünscht hätten, haben sie eine Spendenaktion gestartet und die hat uns wirklich in dem Sommer das Genick gerettet.
Ein schönes Beispiel also für das Netz hilft und seitdem unterstützt du das auch so ein bisschen, habe ich es richtig verstanden?
Ja, vorher auch schon, aber jetzt bin ich natürlich noch sehr viel aufmerksam, wenn ich merke, da kann man irgendwo was bewegen mit Blogs. Das ist der Übergang von Theorie und Praxis. Man wusste immer, dass eine Blogwelle ordentlich Action machen kann, aber meistens ging es ja um blöde Dinge. Mhm. Und jetzt weiß ich halt auch aus eigener Erfahrung, dass man auch ganz wunderbare Sachen damit anschieben kann.
Eine gute Sache, dieses Bloggen scheint mir. Wir kommen jetzt hier an dieser Stelle zur Kurzfragerunde. Ich stelle dir ein paar Alternativfragen. Du entscheidest dich oder sagst, dass du keinen Bock drauf hast. Bist du bereit?
Worauf ich was habe?
Du musst eine Entscheidung treffen zwischen den Alternativen, die ich dir jetzt gebe.
Ah, okay.
Also, heißt es der oder das Blog?
Das.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook-Accounts betreibst du denn?
Einen.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Gar nicht. Nur mit einem verheiratet.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Passe.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nochmal liest?
Bin ich das, musste das sein und ach, war ja eigentlich ganz lustig.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Ich habe meinen Browser so eingestellt, dass alle meine sozialen Netzwerke und Mail-Accounts auf einen Schlag aufgehen.
Wie viel sind das, wenn ich fragen darf?
Das ist einmal Facebook, einmal Twitter, einmal Google+. Das ist der Texttreff, das ist ein Frauennetzwerk und das ist meine ganz normale Webmail.
Ui, nicht schlecht. Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Netzmacher, den wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle vorstellen sollen?
Also du hast ja gesagt, ich soll zwei Blogs aussuchen.
Richtig.
Das war also meine Chance, es mir mit ein paar hundert Leuten auf einmal zu verderben, denn ich kenne ja unglaublich viele. Und ich habe wirklich, wirklich lange darüber gegrübelt, weil es sollte ja auch niemand sein, mit dem ich eng befreundet bin. Mhm. Kunden wollte ich dann auch nicht unbedingt nehmen. Mhm. Das wirkt ja alles immer nicht so nett. Und zufällig ist das erste der beiden Blogs ein Berliner Blog.
Hey!
Ja, das hat sich so ergeben. Und zwar ist das so, es gibt bei Blogs, die mich interessieren, gibt es meistens so drei Aspekte. So Leute, die ich schon kenne, die bloggen, da finde ich das sehr spannend, was für neue Geschichten über ihre Persönlichkeit ich herausfinde, ganz neue Aspekte meistens. Die schreiben in ihre Blogs Sachen, dass man nur mit offenem Mund vor dem Bildschirm sitzt und sich fragt, kannte ich diesen Menschen vorher wirklich schon? Und dann Blogs, die ganz neu beginnen, die sind auch sehr spannend, weil man vorher ja nicht wirklich absehen kann, ob die sich so entwickeln, wie das geplant ist. Ganz viele kriegen ja auch ein dynamisches Eigenleben und sind dann viel spannender oder ganz anders als der Entwickler, die das am Anfang gedacht hat. Mhm. Und ich mag Blogs sehr gerne, die sich mit Aktionen beschäftigen, die irgendeinen Sinn haben. Und zufällig ist das Blog, was ich als erstes empfehlen möchte, eins auf das alle drei zutreffen, denn das ist, glaube ich, erst seit gestern im Netz. Das ist sigmaringer1.wordpress.com. Mhm. Das ist ein Berliner Blog über das Unternehmerinnenhaus in der Sigmaringer Straße 1. Dieses Haus ist bewohnt, sag ich mal, die Büros sind vermietet an lauter Künstlerinnen und Freiberuflerinnen und Journalistinnen und das soll jetzt verkauft werden und die möchten sich dagegen wehren und haben dieses Blog aufgesetzt, um zu dokumentieren, was da passiert und warum sie das nicht verkauft haben möchten und das finde ich eigentlich ganz spannend, auch wenn ich nicht in Berlin bin.
Ein Aktionsblog, also jetzt müssen wir wirklich uns beeilen. Was war der zweite Vorschlag?
Der zweite Vorschlag ist das Blog von Christian Fischer namens Jawl, Just Another Weblog, jawl.net. Mhm. Der Christian bloggt auch schon seit 11 Jahren. und der macht eigentlich einen Blog genauso, wie es sein sollte. Der schreibt mal ein paar interessante Tipps, wo man Spaß hat, wenn man hinterher surft. Der schreibt die Sachen, die ihn beschäftigen. Der tut nicht so, als ob immer alles wunderbar und wunderschön wäre, sondern schreibt auch mal ehrlich, wenn es ihm schlecht geht. Der hat tolle Fotos, der macht lustige Aktionen, der hat einen guten Humor und ich glaube, er ist, weiß ich nicht, ob er beleidigt ist, aber ich halte ihn auch für einen Feministen.
Meine Güte, das scheint ja fast das perfekte Blog zu sein.
Na, ich finde ihn gut.
Müssen wir mal schauen, was wir in der nächsten Sendung hier machen. Jetzt kommt natürlich noch, apropos perfekt, die wichtigste Frage.
Ja.
Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Mir fällt jetzt keine ein.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Rubrik Blogger Privat mit Carola Heine, deren Blog Moving Target ihr euch gerne mal anschauen sollt. Link dazu gibt's im Blog zu dieser Sendung, trackback.fritz.de.
Zu verlieren, keinen Halt und keine Ruhe. Die Synapsen umgepolt und die Ohren aufgestellt. Leute, das ist unser Leben.
Das ist unsere Welt.
Wir sind nirgendwo zu Hause und doch bestens informiert. Ohne Takt und ohne Pause und nicht selten deprimiert. Doch die Suppe köchelt stetig, Nachschlag ist für alle da. Das Rezept ist frei erhältlich und kann downloaden. Tief im Dispo als im Berufsverkehr. Abgebrannt und unverstanden wandeln wir durch Raum und Zeit. Ignoriert und steht verzogen für die Obrigkeit. Tief hier drin ist was uns ruiniert. Ist viel zu gut für das, was hier passiert. La 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 la. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Kein Kapital, keine Kategorie. Lass uns bleiben, dieses Lied. Lass uns bleiben, dieses Lied. Oh, wir sind nicht allein. Oh, wir sind nicht allein. Oh, wir sind nicht allein. Was uns ruiniert. Es wird zu gut für das, was hier passiert. Und wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Kein Kapital, keine Kategorie.
Nicht allein von Bacillus. Und das ist der vorletzte Song dieser Sendung. Und diese lieben Herren, Bacillus, sind morgen dieselbe Zeit hier zu Gast. Zwischen 8 und 20 Uhr gibt's Unsigned, die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag von und mit Christoph Schrag. Und da werden Bacillus zu Gast sein und werden ihr neues Album vorstellen und ein paar neue Musiken an den Start bringen und mal erzählen, wie es im Musikerleben so ist. Diese Sendung ist vorbei und ich habe noch einen Track für euch, der kommt, wie dieses Jahr Tradition ist, vom Projekt 330... Oh Gott... Von einem Projekt mit dem schlimmen Namen, das eigentlich aussagen soll, dass sie jeden Tag im Jahr einen Song aus der Netzmusikwelt raussuchen. Mal ein Klassiker, der vor ein paar Jahren erschienen ist, mal ein neuer Track, alle möglichen Musikrichtungen. Dieses Mal ist es Elektro. Kommt von Evolent, heißt Rise and Fall und den Link dazu findet ihr natürlich im Blog zur Sendung. Und mir bleibt nur noch zu sagen, mein Name ist Markus Richter, macht immer schönere Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss!
Ein Podcast von fritz.de.